alles schwingt, alles ist in Bewegung im Gebet, alles. Gebet ist auch, wenn ich gehe, wenn ich jetzt mit dir da sitze, das ist für mich Gebet, das ist Auseinandersetzung, das ist einfach Beziehung, das ist in dem Sinn einfach Austausch.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Erwin Bachinger. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist das Leben und wer hat eigentlich dieses Universum geschaffen? Das sind Fragen, die sind nicht einfach bzw. gar nicht zu beantworten. Aber sie faszinieren uns Menschen einfach und wir begeben uns auf die Suche danach und wir wollen sie herausfinden. Wir wollen wissen, wie funktionieren die Dinge und gibt es eine höhere Macht? Und ich hatte das große Vergnügen, mit Erwin Bachinger zu sprechen. Er ist Diakon und wir stellen uns genau diese Fragen. Wer ist denn diese höhere Macht? Warum gibt es denn Leid und was kann man im Leid sehen oder welche Erfahrungen kann man im Leben sammeln? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Diakon Erwin Bachinger.
Wenn du eine Frage an die Welt stellen könntest oder an die Natur stellen könntest, an das Universum stellen könntest und die würde sofort korrekt beantwortet werden, welche eine Frage wäre das?
Du Universum bist so allumfassend, dass wir Menschen so klein dagegen sind, dass wir dieses Universum in keinster Weise beeinflussen können. Und dadurch erscheint es für mich einfach göttlich.
Was ist noch alles göttlich?
Göttlich ist für mich alles. Alles, was lebt, was sich bewegt, was ist, was wir begreifen können. Alles, das der Urgrund unseres Seins, also das Wasser, die Schöpfung als solches und das aber nur begrenzt jetzt wahrnehmbar, das, was wir als Menschen erforschen können, das Vorhandene entdecken können, mit dem, was vorhanden bereits ist, materiell, aber auch nicht sichtbar, wie Sauerstoff, Wind, einfach das zu erahnen, wie groß die Welt sein muss, die für uns einsehbar ist, sprich unsere eigene Welt, die Erde, mit seinen Trabanten und mit den Möglichkeiten des Teleskops einzufangen, aber doch nicht begreifen können, wie das alles entstanden ist und in welcher genialen Konfiguration des Miteinander im Zusammenhang, im Zusammenspiel funktioniert, wäre nur ein kleiner Baustein, sprich ein kleiner Stern, ein kleiner Planet, nicht so eingefügt in diese Konfiguration, wäre bei uns in unserem Sonnensystem Leben auf der Erde nicht möglich. Und das ist für mich das Allerfaszinierendste. Dass es doch so funktioniert, wie es funktioniert. Und Physiker haben das ausgerechnet und Astrologen, wenn du nur geringfügige Abstände anders wären auf der Welt, dieses Leben nicht möglich wäre. Also es steckt für mich ein genialer Masterplan dahinter. Ein Design, von dem wir letztendlich nur erahnen können, was dahinter steckt, aber nicht der Mensch.
Was ist denn deine Ahnung, was dahinter steckt?
Meine Ahnung ist einfach die, ich bin ein sehr rationeller Mensch, ich bin naturwissenschaftlich geprägt, ich bin sehr scharfsinnig, sehr reflektierend, hinterfragend, mich nicht abspeisend lassend mit einfachen Antworten, sondern schon denen auf den Grund zu gehen, nachzuspüren. Und doch bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es etwas gibt, die einen nennen es Gott. Wir durch das Christentum können die Gottheit personifizieren, durch Jesus. Das ist jetzt mal das eine. Und wenn man es nicht personifizieren kann, erahnt der Mensch doch etwas, dass etwas dahinterstehendes, über uns stehendes, wenn man jetzt in unseren Dimensionen sprechen, existieren muss. Das, was all das, was das Leben, das Menschsein ausmacht. Wir können ja nur von unseren Begrifflichkeiten her sprechen. Es kann ja irgendwo anders auch Leben noch existieren. Also das ist jetzt nicht nur auf die Erde. Aber wir haben nur diesen Horizont. Wir haben eben nur diesen Wahrnehmungskreis. Und der ist noch nicht ganz entdeckt. Trotz der enormen Forschung und trotz der enormen Erkenntnis. Trotzdem entdeckt man immer wieder neue Sachen oder Dinge, die einfach der Mensch vorliegen hat und die, aus denen der Mensch einfach auch verbinden kann, Neues produzieren kann, aber nicht selbstständig etwas schaffen kann, was nicht schon bereits vorhanden ist.
Wie gelingt es nicht, den Glauben zu verlieren?
Den Glauben nicht zu verlieren. Glauben kommt von Vertrauen. Und das ist eine Rauch. Ich würde es einfach auch mit einer Partnerschaft, mit einer Beziehung, überhaupt mit Beziehungen gleichsetzen. Wie viele Up and Downs gibt es in unserem Leben? Wie viele Auf und Ups gibt es in unserem Leben? Wie viele Dunkelheiten, aber auch Helligkeiten gibt es in unserem Leben? Wir gehen mit gewissen Vorstellungen, die eigentlich schon bei uns vorgeprägt sind durch das Vorleben unserer Eltern oder unserer Bezugspersonen. Es gibt ja auch Menschen, die was allein oder alleinerziehend mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern aufwachsen oder mit Großeltern aufwachsen. Aber wir sind geprägt von dem, was uns umgibt, was vorgelebt wird. Wir versuchen es einfach nachzuahmen. Teilweise wird es übernommen, teilweise greifen wir auf das zurück. Ja, wir haben unsere Bezugspersonen reagiert und wie haben sie das gemeistert, wie haben sie das gelöst und so weiter. Und dann erst allmählich versuchen wir ja selber uns erst selber zu finden und vielleicht einfach einmal zu entdecken, bin das eigentlich ich mit dieser Prägung oder gibt es da noch mehr zu entdecken in mir selber? Und da beginnt eigentlich nachher dieses Stadium, das was eigentlich niemals endet, bis zum Tod, dass man sich entwickeln kann, dass man wachsen kann, dass man Neues entdecken kann, wie ein Mosaik, dass man jeden Tag dieses Selbstbild dazulegt, immer ein Stücklein, ein Steinchen mehr dazu, sodass allmählich mit zunehmendem Alter auch dieses Selbstbild einem selbst etwas besser erscheint, klarer erscheint, aber wie schon ein Mosaikbild ausdrückt, es wird nicht mal ganz scharf. Es bleibt immer irgendwo bruchstückhaft. Es bleiben immer nur Ritzen und immer nur so Löcher, die was eben noch nicht entdeckt sind. Und wir werden auch in diesem Leben nicht uns ganz entdecken können. Und da sage ich einfach, die Eltern und die Bezugspersonen sind wahnsinnig wichtig und wir brauchen diese Wurzeln unbedingt. Wir brauchen sie schon deshalb, um uns dann auch besser verstehen zu können. Verstehen wir nicht das Handeln und die Eigenschaften unserer Vorfahren, können wir auch uns selber nicht ganz begreifen.
Warum sind wir hier?
Es geht jetzt wieder um die Sinnfrage. Jeder Mensch, auch ich, habe mir die Frage gestellt, egal welchen Background man hat, ob man religiös gefärbt ist oder ob man einfach auch naturgesetzlich gefärbt ist oder dass man einfach humanistisch gebildet ist und so weiter. Jeder Mensch hat irgendwie etwas drinnen, was uns unterscheidet. In den unterschiedlichen Hierarchien unserer Schöpfung. Der Mensch ist halt imstande, gegenüber dem Tier oder gewissen Tieren oder gar einfach dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein wahrzunehmen, in den Spiegel zu schauen und sagen, das bin ich. Ich da drinnen, das ist meine Persönlichkeit. Ich erkenne mich selbst. Wobei ich natürlich demütig sagen muss, wir wissen auch in der Tierwelt Gott nicht alles. Es gibt auch viele Tierarten, die eigentlich auch ein gewisses Selbst entdecken. Ja, dass es Delfine sind, menschenaffen sind und so weiter und so fort. Also es gibt wahnsinnig hochintelligente Tiere, wo mir, ich merke es auch bei einer Katzen, dass mehr dahinter steckt, als wir nur das, was wir erkennen oder was die Wissenschaft zu sagen pflegt. Oder sag, so weit sind die Tiere. Ich glaube, dass wir letztendlich auch nicht genau wissen, wie die Tiere bis, ja, eigentlich ticken oder was sie wahrnehmen und was sie alles empfinden können. Man weiß nur, wenn man, sie haben Instinkte, ja, wir Menschen sind eher instinktarm, die sind mehr instinktgelenkt, stimmt, aber trotzdem, ich habe es auch selber gesehen an verschiedensten Situationen, dass Tiere ganz gut spüren, riechen, ob es einem gut geht, schlecht geht und auch danach handeln auch teilweise, dass eine Katze sich erlegt oder wenn man krank ist und so weiter, auch die Nähe sucht und so weiter und auch eine gute Beziehung aufbauen kann zum Menschen. Wahnsinnig. Also nicht nur, dass man es als Haustier betrachtet, einmal streichelt, sondern wirklich eine Beziehung. Mein Kater schläft jede Nacht bei mir. Gell? Und der sehnt sich, wenn ich komme und so weiter. Also das ist schon irgendwie etwas, was man aufbauen kann. Da gibt es wieder andere Tiere, die was eher das nicht so mögen und so weiter. Also es gibt da schon auch feine Unterschiede in der Wahrnehmung. Und ich sage einfach, für mich ist die Schöpfung allgemein einfach deswegen für mich göttlich durchhaucht, weil eben allein nur das Entstehen, das autonome Entstehen von Zellen, was allein schon ein Kunstwerk ist, ein genialer Schachzug ist, der Mensch nicht imstande ist, er kann klonen, aber er kann die Zelle, die Urzelle nicht herstellen. Er kann das Leben nicht selbst schaffen. Und wenn man hätte, egal in der Tierwelt genauso wie in der menschlichen Welt, genau sieht, wie heute auch nur die kleinsten Mikroorganismen bis ins Detail, ins Feinste einen Sinn ergibt. Oder die Ameisen oder egal, niedrige Primaten oder egal wie auch immer, die ganze Tierwelt oder auch Tiere, die was wir noch nicht einmal wissen, wie sie ausschauen. Gell? Weil ins Erdreich kann man ja nur das feststellen, was an der Oberfläche ist, aber was existiert alles in der Erde? Gell? Selber. Und allein, dass alles seine Funktion hat, alles seinen Plan hat, das ist, finde ich, schon allein schon genial. Dabei ist die Erde nur eine Erbse in unserem kleinen, riesengroßen Sonnensystem, wo es Millionen gibt. Unglaublich. Für mich genial.
Warum versuchen wir zu klonen oder Leben zu erzeugen? Warum versuchen wir das überhaupt, wenn wir es nicht schaffen?
Ich glaube, der Mensch ist immer noch mit dem Turmbau zu Babel beschäftigt. Dieses symbolische Bild, dem nachzustreben oder dem nachzueifern, den man als größer sieht, größer wahrnimmt und doch so groß sein möchte. Und das wird man niemals erreichen. Man kann probieren, man kann kopieren, Matrizen kopieren oder egal was auch immer, aber man kann letztendlich das Leben, wie ich es zuerst zu Beginn schon gesagt habe, nicht selber erzeugen. Das kann man nicht. Der Mensch hat es, wenn es dem Menschen gelänge, sage ich es ganz ehrlich, das zu durchknacken, dass er Leben erzeugen kann, da müsste man nach dem christlichen Verständnis, weil ich kann ja nur nach dem Verständnis antworten, das mich erfüllt oder das, was mir meinen Sinn und meinen Boden, mein Sicherheitsnetz, wie auch immer, mein, ja, einfach mein ganzes Sein letztendlich rechtfertigt für mich, in Frage stellen. Dann müsste man sagen, als der Mensch nicht kleiner.
Die Frage, was ich mir stelle, wenn Gott in allem ist, warum suchen wir dann ganze Zeit nach dem? Also warum versuchen wir, dieses Bild anzustreben, dass man auch etwas erschaffen kann, wenn man ja eigentlich nach innen schauen müsste, oder? Und dann würde man es ja entdecken. Also es geht ja, so habe ich das gelesen in verschiedenen Stellen, wir sind erschaffen worden, damit sich Gott selbst erfahren kann durch uns. Und wir sind ein Teil davon. Und warum versuchen wir, etwas anzustreben, wenn wir es bereits sind? Warum schauen wir da weg und nicht hin?
Das ist immer die Frage, die was auch in der Bibel letztendlich mit dem sogenannten Teufel, dieses Bild des Teufels, das Bild des Satans letztendlich, der Jesus in Versuchung bringen wollte, für mich eigentlich schon dahingehend erklärt, dass auch der Satan ein Geschöpf Gottes ist. Der aber alle Macht oder große Macht in sich hat, aber trotzdem letztendlich nicht diese gottgewollte, gottseiende Liebe annehmen möchte, sondern eben von dieser Liebe letztendlich den Menschen weglocken möchte. Und zwar mit denselbigen Worten. Man sagt ja oft auch, es gibt viele falsche Propheten auf der Welt, die versuchen zwar die gleiche Sprache zu sprechen, aber nicht die gleiche Absicht zu haben. Und diese Nuance der Unterschiedlichkeit, dieses feine Fädchen, was durch diese zwei Bereiche Gut und Böse letztendlich durchläuft, ist in der heutigen Zeit vielleicht noch viel schwerer durchschaubar, als wie es vielleicht früher war. Damit möchte ich einfach nur sagen, dass wir Menschen beides haben. Wir können uns fürs Gute entscheiden und wir können uns aber fürs Schlechte entscheiden. Warum sich Menschen fürs Gute oder fürs Schlechte entscheiden, das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt nicht einfach so leichtfertig beantworten möchte. Und weil so billig ist sie nicht, diese Antwort. Die ist nicht billig. Und sie ist auch nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Weil da so viele Umstände, so viele Faktoren auch mitentscheidend sein. Lebensumstände, Lebenssituationen, genetische Umstände auch, wie ist der Mensch aufgewachsen, durch was ist er geprägt worden, was ist infiltriert worden, welchen Einflüssen ist der Mensch ausgesetzt worden. Also, warum ist Hitler ein Massenverbrecher geworden und Stalin? Und der Mao Zedong, warum? Wissen wir nicht. Kann es auch nicht sagen. Der hat auch eine liebevolle Mutter gehabt, einen gewaltvollen Vater gehabt. Das gleiche Stalin. Beide Ähnlichkeiten, nur mit unterschiedlicher Rhetorik und unterschiedlicher Ausdrucksweise. Aber warum sich ein Mensch letztendlich gegen Gott oder gegen die Schöpfung, gegen alles das richtet, was eigentlich letztendlich Gott nicht gewollt hat. Aber er hat uns eines gegeben, den freien Willen. Du kannst heute bei Gott, bei Jesus, sagen, Jesus, du interessierst mich nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und Jesus wird nicht sagen, er wird vielleicht nicht begeistert sein. Das stimmt. Weil Jesus ja so wie er sagt, alle an sich, alle Menschen glücklich machen möchte. Alle Menschen letztendlich dieses verheißungsvolle Heil schenken möchte. Heil von Heilung, von allem, was an Bedrängnis und alles, was uns belastet und beladet, frei machen. Er möchte ja jedem die Freiheit schenken. Aber er akzeptiert auch letztendlich deine Entscheidung. Er akzeptiert in allerletzter Konsequenz akzeptiert er auch deinen Willen. Ob, und jetzt kommt es, wo ich jetzt wieder ein bisschen Zweifel habe, aber jetzt nicht Zweifel, dass ich sage, ich möchte die ganze Welt retten oder es ist meine Aufgabe, die ganze Welt retten zu wollen. Alle Menschen sozusagen müssen unbedingt diesen Weg finden. Nein, es gibt unterschiedliche Wege. In verschiedensten Religionen oder auch Menschen, die bloß keiner Religion angehören. Weil ja, das Suchen, wie du es richtig gesagt hast, Robert, das Suchen ist in uns immanent. Irgendetwas, die Neugier, dass irgendetwas zu entdecken einfach gilt, dass irgendwie etwas zu finden ist, das ist, steckt in uns einfach drin. Schon darf man ja nicht suchen. Schon darf man ja nicht einmal einen Partner suchen oder eine Partnerin suchen oder irgendwie eine Herausforderung suchen oder egal wie auch immer. Wir wollen ja auch Veränderung. Wir wollen ja auch Bewegung in unserem Leben, weil das schafft ja unser Wachstum letztendlich, unsere Erfahrungen. Gell? Und so wie bei den Juden, die was vor der Klagemauer in Bewegung sind, ist ja auch ein schönes Bild. Der ganze Leib, Seele, Körper, Geist, alles schwingt, alles ist in Bewegung, im Gebet, alles. Gebet ist auch, wenn ich gehe, wenn ich jetzt mit dir da sitze, das ist für mich Gebet, das ist Auseinandersetzung, das ist einfach Beziehung, das ist in dem Sinn einfach Austausch. Wieder was Neues hören, was Neues erfragen, sich durch die Fragen zum Nachdenken bringen lassen. Oder einfach, wie soll ich sagen, auch danach nach oszillieren. Also, dass die Gedanken einfach noch nachschwingen. So, das hat der Robert gestern gesagt. Ja, genau. Aha, das war also interessant. Ja, das habe ich mir jetzt auch noch nicht gestellt. Gell? Also, die Impulse, was einmal wieder gesetzt hat. Und das ist für mich schon irgendwie etwas, wo ich sage, das ist das Faszinierendste. Wir wissen nie, wo wir ganz richtig sein. Und noch einmal, das ist jetzt nicht ein Glaube von mir, der was jetzt einfach so, wie soll ich sagen, mit der Marzipanglasur überzogen ist. Haha, alles so toll. Glaube heißt für mich völlige, totale Auseinandersetzung mit dir. Das heißt mit mir selber und mit Gott selber. Das heißt, ich will ihn fragen, ich will ihn fordern, ich will ihn herausfordern, so wie er mich genauso herausfordern will. Und er mir genauso auch nicht Wege gezielt, dass er jetzt sagt so, und jetzt schaffe ich da dies und dies Hindernis, damit du drüber sprübst. Aber ich glaube schon, dass Gott nicht jetzt einer ist, ein Schachspieler da oben. Oder oben, ich sage halt oben, weil wir halt oben meinen, dabei kann oben auch unten sein, oder wer muss.
Sondern blickt.
Wo immer blickt. Wir können es nicht sagen. Die Gegenwart Gottes ist eben da. Die ist präsent. Die ist da. Und genau das ist jetzt für mich einfach dieses Ringen, dieses Stringen, das ist für mich Glaube. Das ständige Ringen, das, wie in der Beziehung, dieses Abreiben, das, was den anderen auch herausfordert. Es gab nichts Schlimmeres als wie die synchrone Beziehung. Oder ich weiß schon, was du denkst. Oder ich weiß schon, was du jetzt magst. Mag zwar oft nett sein, würde aber für mich stinklangweilig sein. Weil ich möchte gefordert werden. Ich möchte einmal einfach spüren, dass der andere auch anders ist. Und dass er auch eine andere Meinung hat. Und dass er auch anders tickt. Und nicht mir zuliebe sich angleichen muss, anpassen muss, damit ich zufrieden bin. Sondern Respekt in der Unterschiedlichkeit, in der Vielfalt und trotzdem Einheit in Vielfalt oder ja, die Vielfalt in dieser Einheit der Beziehung, aber sie muss lebendig sein, sie muss einfach ja vielseitig sein. Und das bringt einen zum Wachstum und schon gar nichts.
Denkst du, dass wir, wenn wir auf die Erde kommen, wie gezielt auf die Erde kommen, um etwas zu erfahren? Also, dass genau diese Ereignisse, Erlebnisse etc. im Leben geschehen, um diese Erfahrung zu sammeln?
Ich glaube, mittlerweile, ich habe jetzt so viele Interviews oft, bin ja Psychologe und als Psychologe, aber das war ich schon vor dem Studium, also mir das immer schon, die Phänomenologie hat mich immer schon interessiert. Und ich habe jetzt wahnsinnig viele Interviews gehört, ob das jetzt von Wolfgang Ambros war, Georg Danzer war, diese von Künstlern, Prokopetz. Ist ja gleich. Oder auch von verschiedensten unterschiedlichen Persönlichkeiten, da wo immer wieder, es wird ausgewichen oft. Gell? Es wird irgendwie ausgewichen, wo man einfach, man will, oft kann ich mal sagen, es ist Gott oder es ist irgendwie etwas, vielleicht ist es en vogue. Mag sein, ich höre es jetzt auch viel mehr, also dass man halt einfach sagt, ja, so irgendwo gibt es schon irgendwie, ist ja das schon viel. Ist das schon viel. Weil in die 30.000, 40.000 Jahre alten Höhlenmalereien hat man ja auch schon in diesen Wandzeichnungen die Auferstehung oder irgendwelche Auferstehungsbilder gemalt. Also es muss etwas Immanentes drinnen sein im Menschen. Ein was ich sage, Gewissen, also irgendein Stempel, irgendetwas, das was eben nach gewissen Dingen strebt und fragt. Gell? Also das sage ich jetzt wieder, das ist halt irgendwie, dass man sich die Frage stellt, woher komme ich? Wozu bin ich? Sinnfrage. Und wohin gehe ich? Diese drei Fragen stellt sich, glaube ich, jeder Mensch. Oder jeder, der was nachdenkt. Woher komme ich? Ja, klar, von den Eltern, ja. Aber eben, warum komme ich? Wozu? Was ist der Sinn jetzt? Was soll ich jetzt da? Ich bin nicht einmal gefragt worden. Und trotzdem bin ich dankbar, dass ich da bin. Auch wenn ich nicht gefragt worden bin. Wäre ich vielleicht gefragt, wäre es vielleicht viel schlimmer, nicht? Weil da könnte der Mensch wieder eingreifen und wieder sagen, da ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Das Gleiche, ob ein Kind krank oder gesund auf die Welt kommt. Wo liegt da der Sinn? Warum muss es überhaupt ein krankes Kind geben? Oder wieso stürmen oft Föten ab, bevor sie leben können? Obwohl sie ja schon leben ab der Zeugung. Rein jetzt nach der Biologie, nach der medizinischen Frage, aber auch nach der theologischen Frage. Und das ist für mich schon irgendwie etwas, wo ich sage, hat der Behinderte nicht auch die gleiche Lebensberechtigung? Na klar, als Mensch. Und kann die Behinderung dem sogenannten, jetzt sage ich es noch einmal, wir sind alle behindert, insofern, als dass wir alle eine gewisse Einschränkung haben oder eine Störung haben. Es gibt keinen Menschen, der was hundertprozentig ohne Fehler, makellos ist, gibt's nicht. Jeder lebt so um die 70, 85, 80, 90% und auch wieder im Alter geht's wieder ein bisschen runter. Und wenn man halt Kopfweh hat, dann ist man halt nicht so gut drauf, als man hat man nicht die 100%, die hat man nie. Aber kann nicht die Behinderung für uns ganz was Wertvolles auch sein? Gehört die Behinderung nicht auch dazu? Ich denke mal, vor 30, 40 Jahren waren Down-Syndrome mehr präsent wie heute. Also heute sieht man, vielleicht ist das nur für mich jetzt irgendwo, dass es einfach in meinem Umkreis, obwohl ich auch sehr viel herumkomme, versteckt man sich, glaube ich auch nicht. Aber leben sie heute in Heimen, sind sie institutionalisiert untergebracht oder versucht man, so wenig wie möglich Down-Syndrome auf die Welt kommen zu lassen? Das ist eben die Frage. Und wenn ich mir denke, ich habe als Psychologe 3 Monate bei der Lebenshilfe gearbeitet. Und die Zeit werde ich niemals vergessen. das war für mich einfach eine sehr anspruchsvolle Zeit, herausfordernde Zeit und trotzdem eine Zeit des Lernens, des Demütigseins, des Respekts und die Würde des Menschen, die wir Menschen nicht dem Menschen geben können, sondern die Würde ist etwas eben über uns Stehendes, etwas Unantastbares. Und das ist für mich schon etwas sehr Positives gewesen. Das heißt jetzt aber nicht, um jetzt nicht in irgendeiner Weise sarkastisch zu klingen, ich hätte mir das auch gewünscht. Aber ich weiß nur so viel, mein Sohn ist Autist und hat auch große Schwierigkeiten gehabt in vielen Dingen. Wir haben ihm sehr viel Unrecht getan, weil wir einfach nicht gewusst haben, dass es Autismus ist und dass Gefühle, Emotionen quasi nicht so geteilt werden können. Weil Autisten können zum Beispiel Emotionen nicht ablesen vom anderen, obwohl sie selber haben. Sie können selber traurig sein, sie können selber lachen, aber wenn du lachst, können sie das nicht als Freude ablesen, sondern sagen, warum lachst du? Oder wenn jemand stirbt, zum Beispiel mein bester Freund ist gestorben vor 2 Jahren, und na, hat er erfragt, dass mein bester Freund gestorben ist. Und nachher ist die Frage, ich habe mein Vater, tut mir leid, ich habe gehört, dein Freund ist jetzt gestorben, tut mir leid, hast du mir die Zigaretten bitte mitgenommen? Also, er hat es gesagt, weil er es einfach gewusst hat, da gehört jetzt etwas gesagt, aber eben, er hat es nicht gespürt. Also, für mich hat auch diese, das was jetzt nicht eine Behinderung ist in dem, sondern eine Störung, trotzdem hindert es ihn in vielen Bereichen, wahnsinnig viel dazu gelernt. Wahnsinnig viel dazu gelernt. Und das sage ich, jetzt sage ich es einfach nochmal, da ist er selber was an seinem eigenen Leib, wie zwar herausfordernd es ist, und trotzdem, nicht weil man sich schön redet, weil das wäre zu billig, sondern weil man sagt, man kann wahnsinnig viel daraus lernen. Und heute ist es wirklich so, dass ich auch diese Störung nicht gewollt habe. Mein Sohn nur umso weniger. Er lebt sein Leben gut, aber eben in seinem Bereich. Aber trotzdem für uns als Familie ein Gewinn war. Ich hoffe, dass ich die Frage jetzt so beantworten habe können, dass Behinderung nicht hindert, sondern auch bereichern kann.
Worum geht es im Leben?
Worum geht es im Leben? Im Leben geht es jetzt eigentlich jetzt einfach so auf praktische Ober gebrochen, einfach, dass man schaut, dass man irgendwie versucht, das, was wir spüren, fühlen, was wir einfach als Welt begreifen, als Menschsein begreifen mit anderen Menschen, versuchen einfach miteinander und füreinander einfach zu schauen, dass dieses Leben und die Lebensaufgaben einfach gelingen, oder? Dass sie einfach, dass sie auch, wie man sagt, jetzt ist auch wie die Sinnfrage, dass ja, dass das Leben auch sinnvoll ist und dass man einfach mit seinen Talenten und mit seinen Fähigkeiten, und jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und Talente. Und wenn er glaubt, er hat keine, irgendetwas hat dann. Wenn er nur da ist, kann schon eine Fähigkeit sein. Und ich denke mir, wenn ich mal von der Welt gehe, ich möchte auf der Parte oben stehen haben, wenn ich nur einen Menschen in meinem Leben berühren habe können, dann habe ich nicht umsonst gelebt. Dann habe ich einen berühren können. Dann war es nicht umsonst. Und so sehe ich das einfach. Ich weiß auch nicht immer, ob alle Aufgaben und alles das, was ich getan habe, immer mein Wille war so oder mir entsprochen hat, oder hat man es einfach ich habe sicher auch Dinge gemacht, um andere zu imponieren, oder vielleicht aus meiner Komplexhaftigkeit, Minderwertigkeit. Ich bin zum Beispiel nicht sehr mit einem starken Selbstwertgefühl aufgewachsen. Ich habe jetzt von daheim jetzt nicht so mitgekriegt, dass ich jetzt da so ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln habe können. aber ich habe sonst ein gutes Elternhaus gehabt. Aber ich sage einfach, dieses Selbstwertgefühl, also dass du etwas Wertvolles bist, ist deswegen wichtig. Weil ich kann nur, wenn ich selber mich mag, wenn ich mich selber annehme, auch liebe. Wenn ich mich selber liebe, aber nicht wieder Narzissmus, narzisstisch lieben, also von mir so angetan zu sein, dass ich mich als das Maß aller Dinge sehe, sondern einfach mag, mit meinen Fehlern, mit meinen Ecken, mit meinen Kanten, mit meinen guten Seiten, mit meinen schlechten Seiten. Ja, dass ich halt einfach versuche, ja, zu wachsen, zu schauen, was geht's mir gut, wie kann ich mich verändern, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, will ich was machen, was mich erfüllt, was erfüllt mich überhaupt, das kann mich auch erfüllen, wenn dass ich gleich blöd ausschaue, irgendwo aufs Meer oder auf den See oder mir am Berg anschaue oder im Schauen wahnsinnig viel Grip und empfange. Ist auch schon erfüllend. Ich kann wahnsinnig gut gelangweilt glücklich sein, gell? Und ich kann es wirklich, gell? Ich kann wirklich abschalten und ausschauen und so. Die Eindrücke sind so faszinierend. Jedes Mal, wenn ich an den gleichen Ort hinkomme, entdecke ich immer wieder was Neues. Und darum sage ich auch, so wie der Autist, der entdeckt noch viel mehr. Und das ist immer das wahnsinnig Spannende. Immer sagen wir wieder, Störung, der spürt oft mehr und dem ist viel, oft weit mehr bewusst, weil der den Filter nicht hat. Die haben den Filter nicht, um Reize, unangenehme Reize abzulenken. Sondern bei denen kommen alle Reize auf einmal so einer. Ob das akustischer, visueller Natur ist. Die kriegen einfach alles ein. Und darum ist es ihnen oft zu viel. Haben sie die Sonnenbrillen auch oder sie haben einen Kopf herauf. Damit, weil sie das nicht verarbeiten könnten auf einmal. Dann denke ich mir wieder, wer ist jetzt derjenige, was die Welt so sieht, wie sie ist. Gell? Und das so wahrnimmt, wie sie ist. Sei mir nicht schon auch schon irgendwo, wie soll ich sagen, einfach, ja, eben nicht mehr so im Geschehen oder kann ich mir sehr viel verdrängen oder sehr viel einfach abschieben oder ausschalten. Und aus dem Grund denke ich mir nachher wieder, ja, denn das Leben einfach so zu leben, dass du nach dem Leben, egal wie lange es dauert, einfach sagst, ich habe nicht umsonst gelebt, weil das Leben einfach mir einfach etwas gegeben hat. Oder auch ich dem Leben etwas geben hab können. Ist ja auch einmal eine interessante Frage. Kann ich mir dem Leben auch etwas geben? Weil die Natur fragt ja nicht, ob wir da waren oder nicht da waren. Wir vergehen, aber die Natur bleibt immer die Natur. Und die vier Jahreszeiten bleiben immer die vier Jahreszeiten. Und wenn die Menschheit heute aussterben würde, in 100 Jahren würde von den Menschen nicht mehr viel anders sein. Gell? Und darum sage ich, die Natur interessiert es zwar nicht. Aber kannst du nicht von der Natur auch was empfangen? Rein jetzt von der Natur? Fragt sich die Natur nicht auch? Was kannst du? Was kannst du aus der Natur für dich entdecken, was für dich wieder wichtig ist? Also auch in einer gewissen Reflexion und Selbstreflexion zu sein und zu sagen, es ist ein Geben und Nehmen auch in der Auseinandersetzung mit der Schöpfung. Das ist immer so Fragen, die was von der Schöpfung an dich latent gestellt werden, aber auch Fragen, die was du an die Natur stellst. Spannend. Niemals ganz erschließen. In unserer Begrenztheit einfach, wie soll ich einfach sagen, ja, staunen, manchmal nicht verstehen, fragend, zweifelnd, bejahend, verneinend, zufrieden, ja, letztendlich einfach summa summarum, es war gut oder es war sehr gut, auf dieser Welt gelebt zu haben.
Was ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis? Weil du hast gerade die Wahrnehmung angesprochen.
Die Wahrnehmung und die Erkenntnis sind natürlich eine psychologische Frage. Komm, in der Psychologie ist die Wahrnehmung und die Erkenntnis natürlich aus dem, was ich sehe, auch Schlüsse zu ziehen. Genau, das ist eigentlich die Frage. Stellt sich aber nicht in der Psychologie nur, das stellt sich in der Philosophie, in der Theologie. Also stellt sich einfach grundsätzlich, wir sind alles letztendlich Theologen, Philosophen, wir sind alles letztendlich auch Naturwissenschaftler. Weil wir ja nichts anderes tun, Fragen zu stellen. Wir stellen ja ständig Fragen. Und wir versuchen ja auch immer Antworten zu bekommen. Manchmal tun wir sie uns selber beantworten, aber manche lassen sich eben auch nicht so beantworten. Weil einfach Dinge auch für mich auch im Theologischen oder auch im Psychologischen, was wissen wir über unseren Kopf? Was wissen wir über unser Gehirn? Das ist noch nicht einmal nur ansatzweise erforscht. Gell? Man hat einmal gesagt, nicht einmal ein Promille des Gehirns hat die Gehirnforschung erforscht. Gell? Wie komplex einfach die Schaltungen sind. Wir können zwar in der Psychologie alles messen und ja, wir können es versuchen zu erklären, aber die Erkenntnis ist einfach das, was sich letztendlich für mich im Leben bewahrheitet. Das ist für mich die Erkenntnis. Wenn ich einfach aus meiner Wahrnehmung jenen Schluss ziehen kann, der was mir einfach diesen Halt gibt, oder der was mir einfach diese Frage so beantworten lässt, dass ich sage, mit dem kann ich was anfangen. Das ist für mich etwas, ja, das, mit dem bin ich einverstanden.
Eine Frage habe ich noch, Erwin. Was möchtest du noch sagen?
Was ich noch sagen möchte? Ich möchte einfach sagen, dass das Leben trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Belastungen, trotz aller Dunkelheiten, trotz aller Niederlagen oft, und einfach Krankheiten, was Menschen oft haben, die was oft sehr drückend sein, die was oft sehr, wo man sagt, manche haben schon sehr dick, manche sind schon sehr herausgefordert oder fast schon unerträglich. Trotz alledem, das Leben schön ist. Trotz aller Schwierigkeiten, trotzdem lohnenswert ist zu leben. Und auch wenn man manchmal am Boden ist, manchmal einfach nicht mehr weiter kann, müde wisch, trotzdem immer wieder sich ausrichten kann nach dem, was sich der Mensch sucht, Halt zu geben. Das ist für mich wichtig. Ich möchte das jetzt nicht, und das ist für mich jetzt auch, das hat jetzt auch damit zu tun, dass ich jetzt einfach jetzt mit im 58. Lebensjahr nicht mehr mit den Kinderaugen schaue, was oft sehr gut wäre, gern aber noch immer wieder kindlich sein möchte in der Wahrnehmung, aber doch nicht eins und eins als zwei zu betrachten, sondern es ist halt einfach das Leben komplizierter, komplexer, und die Menschen, jeder Mensch hat für mich seinen eigenen Weg. Es gibt keinen Weg, der gleich ist. Und jeder Mensch ist für mich als Geschöpf Gottes für mich gesehen, egal ob er Agnostiker ist, oder atheistisch oder dingisch. Jeder Mensch kann dir was schenken, kann dir was sagen, kann dich sozusagen weiterbringen, weil ja jeder Mensch trotzdem einen göttlichen Funken in sich trägt. Ob er ihn jetzt als Funke wahrnimmt oder nicht, er lebt ihn nach seinem Verständnis. Und das ist für mich wichtig, der Respekt, die Achtung, die Achtsamkeit, auch in der Kommunikation, die Toleranz, tolerare aus der Tragen, was man heute fast in den Diskussionen nicht mehr wahrnimmt, dass die Menschen tolerant sind, sondern tolerare heißt einfach, die Meinung des anderen auch stehen lassen zu können und sagen, ja, der hat Berechtigung. Und danach, nach dem Gespräch, sitzen wir zusammen, trinken ein Glas und geben uns die Hand. Das ist für mich letztendlich wichtig, dass man das sagt. Wenn der Glaube dir den Halt gibt, den du brauchst, ist es gut. Und wenn der andere Mensch einen Halt findet und ihn einfach so anders bezeichnet, ist es auch gut.
Dankeschön.
Bitte.
Danke für deine Zeit.
Gerne, Robert.
Hat mich sehr gefreut.
Ich mich auch. Danke.